Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin 25, dem Podcast zur 25-jährigen Geschichte vom Backspin Magazin. Ich treffe mich hier mit Covergeschichten aus dieser Zeit und heute ist Milk bei mir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, schön, dass ich hier bin, wieder.
Genau, denn deine Geschichte ist ein Backspin-Cover aus dem Jahr 2003, Ausgabe 50. Kannst du dich noch daran erinnern eigentlich?
Natürlich kann ich mich daran erinnern. Tatsächlich werde ich auf das Interview, das da drin ist, auch immer noch angesprochen.
Ja?
16 Jahre später, glaubt das kaum. Offensichtlich haben das einige gelesen.
Kannst du dich noch an die Inhalte erinnern?
Wahrscheinlich weniger als die Leute, die mich drauf ansprechen.
Ja, wir gehen das sicherlich auch noch ein kleines bisschen durch. Ich habe auch ein paar Fragen daraus mitgenommen. Aber kannst du mir vielleicht als erstes auch das Gefühl beschreiben, was es für dich war, so ein, vor allem wenn du sagst, bis heute sprechen dich Leute darauf an, so ein Backspin-Cover dann irgendwann, also dass du auch mal auf diesem Cover von diesem Magazin bist?
Ich war das... Es war so eine Gelegenheit, ein bisschen Retrospektive zu machen, ein bisschen Rückblick zu machen und in der Zeit, weil es so ein Übergang war in vielen Sachen. Ich hatte gerade so, ich habe nicht mehr so viel gemalt aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Und hatte dann mit dieser ganzen Plakatiererei, diese ganzen, was jetzt Street Art heißt, angefangen. Und das intensiv gemacht und das als neue lustige Form des Bombens entdeckt. Hat das auch genutzt, um die 15 Jahre davor nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen.
Dann lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, denn man kann zweifellos so sagen, für jeden, der sich mit Graffiti beschäftigt, hast du einen Legendenstatus, für Leute, die damit nichts zu tun haben. Und auch da es kein Backspin-Magazin mehr in der Form gibt und man vielleicht auch nicht mehr so viel darüber lesen könnte, ist das so der Moment, wo man vielleicht noch mal ein bisschen erklären kann und vielleicht auch Leute abholen, was mir hier eine große Freude eigentlich ist. Du hast irgendwann in den 80ern angefangen, ne? Oder?
In den 80ern, ja. Mitte, Ende. Genau, so ungefähr 86 habe ich mein erstes Bild gemalt. Vorher ein bisschen rumgetaggt und mich dafür interessiert, so wie viele den Weg gegangen, so über von einer Subkultur in die nächste, so erst BMX und dann irgendwann Graffiti.
Ach, auch ein bisschen guter BMX-Fahrer gewesen?
Ja, nicht so gut wie manche anderen, die ich hier getroffen habe, die auch alle dann... irgendwann angefangen haben zu sprühen. Man hat sich dann auch wieder getroffen im nächsten Hobby. Das war sehr lustig.
Kannst du noch das Gefühl irgendwie beschreiben, was damals Graffiti in dir ausgelöst hat?
Mir war relativ schnell klar, dass ich da meine Sache gefunden habe. Da kamen sehr viele Sachen zusammen, die ich immer schon gut fand. Ich fand New York immer schon gut, seitdem ich irgendwie 9 bin. Mhm. Und ich fand Züge gut. Noch viel früher.
Also ganz klassisch einfach den Zug an sich.
Ja, und ich fand Reisen wahnsinnig gut. Und daraus habe ich dann ein Ding gemacht. Und irgendwie hatte ich das. Habe ich das schon relativ schnell rausgehabt, dass das wirklich das ist. Und erstaunlicherweise sitze ich hier jetzt. Wie viele Jahre später? 35 Jahre später?
Ja, es ist Wahnsinn. Vor allen Dingen ist ganz interessant, dass du in dem Interview selber auch davon gesprochen hast, dass die Faszination, die du jetzt gerade beschrieben hast, dich im anderen auch dazu getrieben hat, dass du in die Welt hinausgegangen bist und dann auch so einen Satz gesagt hast, wo kann man heute noch so viele Abenteuer erleben, wie du sie damals erlebt hast. War das wie Abenteuer?
Das war Abenteuer. Also das war irgendwas zwischen... erforschen, Grenzen überschreiten und nach was Neuem gucken. War auch immer in meinen allen Hobbys vorher, war ich auch sehr akribisch, so habe dann versucht, alle Informationen zu bekommen, denn für die heutige Generation wahrscheinlich unvorstellbar. Man musste unglaublich viele Briefe schreiben irgendwie, um nur an die kleinste Info oder irgendein Fanzine oder irgendein BMX-Magazin zu kommen, das es irgendwo nicht gab. Und das war ja auch so, ja, rumforschen, nach Sachen suchen. Und dabei hat man dann auch das eine oder andere Abenteuer erlebt. Ja.
Kannst du dich daran erinnern, wie es für dich war, dass du wahrgenommen hast, ah, es gibt diese Kultur, dann, es gibt diese Format, dieses Format der Ausdrucksform und dann auch, okay, auf der ganzen Welt gibt es Leute, die offensichtlich die gleichen verrückten Emotionen dafür haben wie du?
Am Anfang war das ja, am Anfang gab es ein Phänomen in Europa, das so aussah, dass die meisten Leute in ihrer Stadt angefangen haben zu sprühen und dachten, es gibt nur Graffiti in meiner Stadt und in New York und sonst nirgendwo auf dem Planeten. So, also in den, gleich nach, nach Wildstyle und solchen Sachen, die rauskamen, 84. So. Der Moment, dass man dann wirklich gemerkt hat, dass da mehr los ist, kam vielleicht ein bisschen später. Ich hatte das Glück, irgendwie in so Sachen reinzugeraten, wie ich war, ich glaube 1985, 84, ich müsste es nachgucken, war ich in London auf einer Reise mit meiner Tante und Covent Garden war immer schon, da war immer schon viel los und Covent Garden stand hinter die, so einem Bauzaun. Der war voll gesprüht. Und ich kam da vorbei und dachte mir, oh, irre. Und da waren so diese ganzen Londoner Maler da drauf. Und dann gucke ich mir das an und fange an zu fotografieren. Und auf einmal kommen zwei Typen an, mit so großen Eimern, und fangen an, diese Wand weiß zu streichen. Ich dachte mir, was ist denn hier los? Okay, ich muss jetzt hier bleiben. Meine Tante weggeschickt. Ich sage, ich kann jetzt leider nicht mehr mitkommen. Ich muss jetzt hier gucken. Und dann streichen die Wand, fangen die an, da vorzuziehen und dann malen Motu und Scribbler malen ein Chrome Angels Bild. Und ich habe da einfach zugeguckt, bis irgendwann nach zwei Stunden meine Tante wiederkam und meinte, Schluss. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal hingegangen, das fertige Bild fotografiert. Also es war das erste Mal, dass ich live Leute habe sprühen sehen und war natürlich hin und weg. Ich hatte schon, ich kann es nicht mehr ganz genau einordnen, ich hatte schon vorher Infos, aber die waren sehr spärlich. Es gab in München auch Graffiti, so von Lumet damals schon, von den ganzen, von der ersten Generation. Ich bin so irgendwas dazwischen, zwischen erster und zweiter. Die waren einfach diese paar Jahre früher dran. Aber so, ja, diese Sache in Covent Garden war bestimmt ein Moment, wo ich mir dachte, das ist so gut, das muss ich auch.
Du erzählst an der Story auch, dass du Star Wars gar nicht aus dem Fernsehen kanntest und das heißt gar nicht diese klassischen ersten Weg gegangen bist, sondern dass es ja offensichtlich die direkte Faszination war, die dich getrieben hat. Ne?
Ja, ja, ich hab einiges verpasst. Ich habe so ein bisschen Breakdance verpasst. Ich habe das, ich habe Wildstyle, die Ausstrahlung von Wildstyle habe ich verpasst. Und Star Wars lief dann irgendwie abends im Fernsehen und ein Freund von mir, mein Banknachbar, indem ich immer meine Bank voll gezeichnet habe mit Zügen. Einfach so Train-Nerd-mäßig. Ja. Meinte, hey, hätte er da was gesehen abends im Fernsehen und in New York auf den U-Bahnen, wenn die Leute U-Bahn springen. Und dann hat er mir, ein verrückter Typ, der hat mir im Prinzip den ganzen Film detailliert erzählt. Und am nächsten Tag hat er, sein Vater hatte irgendwie Kopierer zu Hause, weil er so für eine Firma arbeitet, die Kopierer herstellt. Hatte ja auch nicht jeder damals. Der konnte ziemlich gut zeichnen. Hat er aus dem Kopf hat er so einen New Yorker U-Bahn-Waggon nachgezeichnet.
Krass.
Hat ihn kopiert und dann hatten wir diese Blanko-Blätter. Und dann haben wir so aus dem, was wir von Graffiti wussten und aus seinen Erzählungen, und dann haben wir angefangen, auf diese leeren kopierten Krass. Trains
Ey, das zu malen. Das ist echt Pioniergeist und das ist ein krasses Gefühl. Vor allen Dingen beschreibt es mir wirklich, wie das ins Blut durchgedrungen sein muss damals. So, weißt du, es ist ja etwas, was ich selbst auch nicht nachvollziehen kann. Ich bin noch ein paar Jahre jünger. So, aber die Faszination, die muss ja richtig gepackt haben.
Es war natürlich auch die Faszination des Unbekannten, weil
ja.
Du kamst einfach an die Sachen nicht ran. Der Film lief einmal im Fernsehen. Wo solltest du ihn jemals wieder herbekommen?
In der Mediathek dann gucken.
Ja, genau, in der Mediathek.
Heute ist das alles einfacher. Kannst du deswegen auch verstehen, oder ziehst du da manchmal Vergleiche, wie es heute ist, wenn du heute, also damit, du bist heute jung und fängst damit an, oder wie heute eine Szene mit Graffiti aufwächst und wie du es damals erlebt hast?
Es gibt ja so zwei Seiten der Medaille. Bei mir ist es wahrscheinlich die Gnade der frühen Geburt. Vieles war für uns natürlich war es einfacher aufzufallen, weil es weniger Leute gab. So. Aber man musste sich aber auch viel mehr anstrengen, um irgendwas zu reißen und irgendwo an Informationen zu kommen oder sich dann halt auf den Weg zu machen und zu reisen, so, weil ich gehöre ja zu der ersten Generation, die dann nämlich gemerkt haben, dass es nicht nur in der eigenen Stadt und in New York Graffiti gibt, sondern dass es auch anders Graffiti gibt und sich dann auch tatsächlich auf den Weg dahin gemacht haben.
Wie waren diese Erfahrungen? Ich meine, da warst du ja auch jung, ne? Das ist ein Alter, wo man in der Regel ja noch gar nicht so genau weiß, wo man überhaupt hin will, aber du hattest ja offensichtlich ein Ziel.
Ich hatte meine Akribie, ich hatte dann auch gleich irgendwie die ersten Graffiti-Magazine, die es gab, abonniert. Wie auch immer ich das geschafft habe, ich kann es nicht nachvollziehen.
Briefmarken per Briefumschlag irgendwo hingeschickt so ungefähr, und zurückgekriegt.
Ne? Wie hat man ein Magazin aus Holland, das Freestyle hieß das damals, abonniert oder die 14K aus der Schweiz. Das waren schon so auch die Dreh- und Angelpunkte dann so dieser Szene in Europa. Und da habe ich dann auch Kontakte bekommen. Also meine erste Graffiti-Reise ging tatsächlich nach Berlin. Da habe ich Amok und einen getroffen, der Kane gesprüht hat damals. Amok hat noch nicht mal Amok geschrieben. Das war so, das kam über einen persönlichen Kontakt. Und meine zweite Reise, die zweite Reise ging eigentlich nach New York.
Aber es ist auch krass, in jungen Jahren in dieser Stadt zu sein. Ich meine, guck mal, ich bin auch so dank familiärer Verbindung relativ jung in meinem Leben schon nach New York gekommen und diese Stadt hat in sich in der Gänze so eine Faszination für mich gehabt. Ich habe aber nie so den direkten ersten Einstieg geschafft in eins der klassischen Elemente von früher und mich darin auszuleben, weil ich nicht genug tanzen konnte, weil ich keinen Mut hatte, diesen Graffiti-Weg weiterzugehen, weil ich nicht rappen konnte und so bin ich immer mit großen Augen durch die Stadt gelaufen. Aber ich habe schon jedes Mal, wenn ich in dieser Stadt war und bis heute immer bin, immer das Gefühl, da schwebt ein Vibe durch die Straßen, der einfach anders ist als an anderen Orten. Wie muss das gewesen sein, wenn du als 17-Jähriger mit diesem Gefühl von, da ist etwas ganz Großes, was in mir wächst und was auf der Welt wächst, dann in dieser Stadt zu sein?
Geflippt. Einfach nur ausgeflippt. Also so kann ich nicht beschreiben. So mondlandungsmäßig.
Ja. Ich weiß, wie macht man das? Bist du losgelaufen und hast einfach geguckt und hast zufällig Leute getroffen?
Ja, oder? Die Geschichte ist so, ich hatte auch sehr viel Glück. Also ich bin da nicht gezielt hingefahren, das erste Mal, sondern ich war auf so einem Schüleraustausch.
Und den gleich sinnvoll genutzt?
Ja, den habe ich gleich sinnvoll genutzt. Tatsächlich sind wir erst nur in New York vorbeigefahren. Das hat mich schon fast umgebracht. Irgendwie. Wir sind an einem Yard, im INF-Yard in Queens vorbeigefahren. Ich dachte, ich müsste aus dem Bus springen. Aber dann am Ende dieser Reise waren wir dann 3 Tage in New York. Und musste ich da so mit meinen Mitschülern rumhängen. Und irgendwie wollte keiner mit mir rumhängen am Ende, weil ich irgendwie vielleicht ein bisschen nervig war. Dann weil ich immer nur zu diesen Zügen wollte. Und dann am Ende hing ich nur mit meinem Lehrer rum, weil keiner mehr mit mir wollte. Und dann waren wir, es war 87, 87 war halt schon viel weg, so auf manchen Linien. Wir haben uns in Manhattan erst nur auf diesen Linien bewegt, wo alles weg war, bis wir dann umgestiegen sind auf eine andere Linie, die in die Bronx fuhr, die 6 oder die 5 so. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Hims Skin Holker, der einfach vor mir stand. Bin ich halt voll durchgedreht, habe erstmal Fotos gemacht und mein Lehrer stand neben mir, schüttelte mir den Kopf und meinte, was ist denn dem los? Dann hat sich das von mir erklären lassen und irgendwie muss ich es ihm so erklärt haben oder so leidenschaftlich gewesen sein, dass er gesagt hat, pass mal auf, wenn du irgendjemanden findest, der mitgeht, dann darfst du morgen machen, was du willst und ich will es nicht wissen und ich gehe mit dem Rest der Klasse ins MoMA.
Was?
Ja.
Und hast einen gefunden?
Geilster Lehrer aller Zeiten.
Also hast einen gefunden, der mit dir mitgegangen ist.
Der die U-Bahn gezeichnet damals, der war dabei. Hab ich dann genötigt, dass er da mitgeht. Und dann waren wir so zweieinhalb Stunden standen wir in der Bronx rum auf so einer U-Bahn-Station. 2 17-jährige weiße Jungs, die da offensichtlich nicht hingehörten.
Auch Erlebnisse, die man in seinem Leben mal braucht, glaube ich.
So prägend.
Kannst du beschreiben, warum dich Graffiti nicht wieder losgelassen hat, wie zum Beispiel BMX fahren oder irgendwas anderes, warum es mehr als ein Hobby geworden ist, weil im Zweifel dich das ja, keine Ahnung, also ich meine auch alleine deine Geschichten, es umtreibt dich ja irgendwie bis heute, so. Es wird, glaube ich, immer ein Teil von dir bleiben, egal was du machst.
Die anderen Sachen waren Hobbys und manche waren auch echt leidenschaftlich, aber ich glaube, dass das Besondere an Graffiti, das habe ich auch in diesem Interview gesagt, hier, wo die Backspinner liegt, ich habe es wieder aufgeschlagen, Graffiti bleibt, weil es dann doch mehr als ist als ein Hobby. Dass diese die Sachen, die man erlebt und die man mit Leuten erlebt zusammen, schließen Freundschaften und das englische Wort ein Bünde.
Ja.
Bounds. Die einfach so stark sind, dass sie für immer bleiben. Und auch, wenn viele kennen, die vielleicht sprühen, das, was man erlebt hat, das kann man ja keinem normalen Menschen erzählen, die verstehen das alle nicht. Aber du kannst es sofort einem Writer erzählen, die wissen sofort, welches Gefühl da ist. Und,
ja.
Was, und das ist eine Verbindung. Ich glaube, das ist selten. Keine Ahnung, ob das irgendjemand beim Skaten vielleicht noch hat, bestimmt, und über Musik. Aber man partizipiert ja auch viel bei Graffiti. Man macht halt mit, es ist eine Mitmachkultur. Deswegen so bei vielen Musiksachen und anderen Sachen ist man ja eher Konsument oder so. Ja, also das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Für mich war das die treibende Kraft. Also,
ja. Wie wichtig war es eigentlich über die Jahre, deinen Namen irgendwo hinzumalen? Oder war es wichtiger, dass die anderen Leute deinen Namen sehen? Weißt du, war dir Fame wichtig oder war dir das Bild wichtig?
Für mich war wichtig die Aktion.
Ja.
Und mit wem ich das mache. Und das Bild an sich, natürlich hat man versucht, ein gutes Bild zu malen. Aber wenn mir das sehr, sehr wichtig gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen öfter gezeichnet.
Hast du denn aber irgendwie dieses Feedback dann für dich registriert? Und wie bist du damit umgegangen, wenn Leute deinen Namen dann gekannt haben und dem auch vielleicht einen gewissen Stellenwert gegeben haben?
Ich bin immer noch überrascht. Manchmal.
Ja, wieso?
Wie viele Leute das kennen. Ich bin wirklich manchmal sehr überrascht, wie viele Leute das kennen und wie viele Leute das verfolgt haben. Ich war so involviert und war so beschäftigt damit rumzufahren und zu malen und Leute zu treffen, dass mir das nicht so bewusst war.
Was war 2003 für eine Situation in deinem Leben? Da hast du ja dann schon fast 20 Jahre lang, also du sprichst ja von 17 Jahren, glaube ich, aber insgesamt bummelige 20 Jahre dich schon damit beschäftigt.
Ja.
So, wo standest du da gerade in deinem Graffiti-Leben?
Da gab es gesundheitliche Gründe und die waren ein großer Einschnitt. So. Dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr so weiter sprühen, wie ich das gerne würde.
Ja.
Was ich sehr bedauere, denn da ging nochmal Anfang der Nullerjahre, nahm das Ganze nochmal andere Dimensionen an. Also man hätte noch mehr rumfahren können. Klar, durch das Internet, so, es wurde alles so ein bisschen leichter. Drusen waren plötzlich sehr leicht zugänglich und musste nicht mehr alles racken. Also eigentlich eine Wahnsinnszeit, in der sich ja auch wahnsinnig viel entwickelt hat, nochmal so. Da bin ich so ein bisschen rausgefallen, habe mich aber damit weiter beschäftigt. Durch Plakatieren und ich habe auch weiter gesprüht. Hin und wieder, einfach aber nicht mehr auf dem Level wie vorher. Und trotzdem habe ich auch immer die Leute noch wieder getroffen. Also es war.
Punkt war das. Es ist aber schon so, dass man über die Zeit dann so viele Freundschaften schließt, die dann auch lange bleiben, eben egal wie aktiv man noch ist. Also verstehst du, was ich meine? Dass die Freundschaft über dem eigentlichen Aktionismus liegt.
Fürs Leben.
Ja, ne?
Fürs Leben, auf jeden Fall.
Das finde ich total faszinierend, weil es eine dann ja auch in sich dann, was die Punkte angeht, auch geschlossene Szene ist, die, wo es glaube ich auch recht schwierig ist, seinen Zugang zu finden. Es sei denn, man hat wahrscheinlich den, also A, die Skills, aber auch B, den Respekt der ganzen Sache gegenüber. Das ist glaube ich eine Sache, die immer sehr wichtig war, oder?
Man trifft so gute Leute und diese Verbindungen sind wirklich so stark. Ich bin in einem Alter, wo ich sagen kann, das bleibt fürs Leben, weil die kenne ich jetzt auch noch die nächsten 20, 30 Jahre, dann ist es vermutlich irgendwann vorbei. Aber das ist, wenn man an so einem Zug steht nebeneinander oder das verbindet, das bleibt.
So, ab und zu einen Blick auf die heutige Szene, beobachtest du da, was da passiert ist? Weil wenn wir bei 2000 sind, ich bin auch dabei, das geht dann los, dass dann auf jeden Fall Zugänge einfacher sind, also alles noch viel, viel einfacher wird. Das heißt, Preise, Internet, die ersten Schritte sorgen auch dafür, dass es eine noch größere und schnellere Verbreitung gibt. Man kriegt etwas mit. Das hat sich dann ja in den letzten 5 Jahren noch alles so in der Geschwindigkeit vervielfacht, dass alleine so eine Plattform wie Instagram da ja für sorgt, dass jeder sofort ein Bild machen kann und es sofort öffentlich stellt kann. Also der Fame-Faktor ja noch ein viel, viel größerer war als früher. Wie schätzt du das alles so von deinem Standpunkt aus ein?
Ich hab das sehr genau beobachtet und vor allen Dingen auch gerade seitdem es Instagram gibt. Ich war so relativ früh auf Instagram, 2013 irgendwie. Ja, und hab schnell gemerkt, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Alles Visuelle.
Ja, Wahnsinn, oder?
Genau. Facebook nie benutzt. Fuck Facebook. Entschuldigung.
Nee, ich bin aber auch dabei, dass Facebook war sehr gut am Anfang, um so ein bisschen besagte Familien in den USA zu connecten. Aber die Botschaft an sich damit ziemlich schnell erzählt war. Aber Instagram hat so viele visuelle Möglichkeiten gegeben, dass es auch mich voll getriggert hat und ja offensichtlich wie gemacht war, damit Graffiti-Künstler noch mehr Leuten ihre Sachen zeigen können.
Ja, ich glaube, das hat eine Dynamik entfacht in der Szene, die man gar nicht, die Leute jetzt so anfangen zu begreifen. Aber es hat Graffiti so wahnsinnig sichtbar gemacht. Und den Effekt, den Graffiti früher hatte, dass man es gesehen hat oder man hat Fotos gesehen oder was die Magazine geleistet haben, man hat irgendwas gesehen, einfach um dann zigfaches potenziert. Irgendwie das, was Magazine damals gemacht haben, dass du einen Zug gesehen hast und dachtest, wow, oh krass, und muss ich jetzt auch? Oder du hast was fahren sehen irgendwie, ist natürlich jetzt durch Instagram hoch 10. Es gibt Leute, die posten alles sofort. Denke ich mir, postet mal vielleicht was ein bisschen später, dann kann sich noch mal einer irgendwie überraschen. Aber trotzdem ist es natürlich wie ein ständiger Brandbeschleuniger für diese Szene geworden. Ja. Und hat auch viele Alte, wenn sie denn jemals überhaupt aufgehört haben, auch wieder hervorgeholt, um da auch wieder mitzumachen. Weil es natürlich auch wahnsinnig einfach ist, alte Verbindungen mit ein paar Herzchen wieder irgendwie zu reaktivieren.
Ja, stimmt. Ich habe mich auch für dieses Format hier Lumit getroffen und der auch selber meinte, der bei Instagram sehr spät eingestiegen ist, aber selbst darüber dann so merkt, dass da irgendwie Interesse dran besteht und dass man da wohl was machen müsste und trotzdem aber seinen klassischen Kommunikationsweg beibehält am Ende aber.
Ja, ich dachte, man hat gar kein Telefon.
Nee, genau. Das macht auch nicht er, glaube ich. Das macht jemand anders für ihn. Aber sogar, dass bis zu ihm das durchdringt, ist eine ganz interessante Geschichte oder eine kleine Randnotiz. Dazu gehört aber auch, dass, oder die Frage stelle ich dir, oder das sage ich dir nicht mal als Frage, hat sich damit dann auch vielleicht die Herangehensweise des Graffiti-Artists verändert? Also wenn du selber sagst, bei dir steht das Bild im Vordergrund, man könnte ja schon leicht dann die These aufstellen, dass es heute mehr darum geht, möglichst schnell, möglichst viele Likes mit dem zu bekommen, was man macht, als die Aktion miteinander.
Ach so, bestimmt, aber ja, ich glaube schon, dass das für viele Motivation ist. Aber am Ende, die richtig malen gehen, da ich glaube, das bleibt einfach. Also das sind jetzt auch nicht die alles sofort hochladen.
Spürst du diesen Respekt, dass der nach wie vor durch die Szene durchgeht, wie er sein sollte?
Glaube ich schon und das merke ich auch, dass die Leute auch trotz der Flut der Informationen, die sie jetzt haben, an Sachen interessiert sind, die vor ihrer Zeit waren oder die sie nicht wissen. Ich habe auf Instagram von Anfang an angefangen, so kleine Geschichten zu erzählen, während ja die Leute normalerweise nur so Hashtags untergeschrieben haben. Ich dann immer längere Geschichten erzählt und hatte das Gefühl, dass Leute da das auch durchgelesen haben und irgendwie da Sachen entdeckt haben, die sie nicht wussten. Und ja.
Du gehörst auch zu der Reihe von Graffiti Artists, die damals in dieser Playboy-Geschichte Ende der 80er mit beteiligt waren. Ist ja insofern ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil das erste Mal Mainstream-medienseitig über Graffiti berichtet wurde. Wie betrachtest du das heute?
Unfassbarer Artikel, unfassbar groß. 12 Seiten, 15 Seiten. In der Mitte so ein ausgestanzter Ausklapper von der Wand, die wir gemalt haben. Der Playboy hat nur uns vier Jungs, die da beteiligt waren, Donem Zaza, Chemnos, Neon und mir, sage und schreibe, glaube ich, 8.000 Mark dafür gegeben, was in heutigem Geld kaum noch zu berechnen ist.
Ja, genau.
Das Geld haben Neon und ich dann eingesetzt, um den Sommer in New York zu verbringen, 1989.
Für Fortbildungszwecke.
Gut investiert, das
Geld. Ja, glaube ich, aber gerne.
Aber der Artikel war auch ganz gut geschrieben. Also das war schon, wir hatten da auch, wir sind mit dem Reporter rumgelaufen, den so mit in den S-Bahn-Tunnel genommen und mal so ein bisschen irgendwie so ein Gefühl dafür gegeben. Der hat das schon einigermaßen gut aufgeschrieben. Das war schon toll.
Gehört ja auch immer dazu, dass ich beschreibe es immer so, dass die Außenwelt immer wieder versucht, über das Innenleben von Hip-Hop in welcher Form auch immer zu berichten. Und ja, die Frage, wie es gemacht wird, immer dazu führt, also die Betrachtungsweise, ob man es akzeptiert, ob es gut war oder ob es irgendwie Fremdscham ist. Und das gibt es im Rap über Jahre immer wieder und über die Kultur an sich, wo dann von außen drüber geschrieben wird und es vielleicht nicht richtig funktioniert. Der Artikel scheint ja damals im frühen Jahren aber schon dafür gesorgt zu haben, dass man zumindest ein kleines bisschen auch ein Gefühl dafür kriegt, wenn man nicht Teil der Szene ist.
Durchaus. Um auf heute zurückzukommen, erkenne im Moment ein Phänomen, dass Außenstehende sich für die anfangen zu interessieren, plötzlich unter so einem kunsthistorischen Aspekt. So, das kommt gerade so. Das ist nochmal was anderes.
Findest du, dass Graffiti in Galerien gehört?
Ja, auch, aber ist es dann noch Graffiti? Also, es gibt Leute, die machen tolles Zeug, aber und viele von denen sind auch ernstzunehmende Sprüher, die Sachen gemacht haben. Und ich hätte früher gesagt, nee, was soll das? Aber viele Leute haben sich auch so doll entwickelt in ihrem Künstlerischen, dass es absolut eine Berechtigung hat, in Galerien zu sein. Und was heutzutage ja auch alles ausgegraben wird von den alten Sachen, dass das in Galerien ist, kann man auch unter historischen Aspekten sehen, dass es einfach Geschichte ist.
Ich mag deswegen auch so Sachen wie das große Buchprojekt, was Daim und die Leute um ihn herum gemacht haben, hier in Hamburg mit einer Stadt wird bunt, dass da auch geschichtlich abgearbeitet wird, was nicht verloren gehen darf. Dafür bin ich ein großer Freund von diesen Sachen, dass man das versucht zu kompensieren. Und auf der anderen Seite habe ich in so einem anderen Projekt mal Nicolas Couturier, heißt ja, glaube ich, in Paris kennengelernt, der auch der Agent ist für Dime, für Graffiti in Galerien und dessen klare Aufgabe und Wunsch ist es, das in Pariser Galerien zu bringen und damit Ausstellungen zu machen. Und ich glaube, das ist einfach der logische nächste Weg, dass man halt nicht mehr irgendwelche Frauen und Männer gezeichnet oder gemalt in Öl sich betrachtet, sondern irgendwann sind es halt Schriftzüge, sind es Namen, sind es Charakter.
Absolut. Ich meine, das ist ja auch durch das Illegale daran haben, glaube ich, viele Leute, ganze Städte einfach ignoriert, welchen Einfluss Graffiti hatte auf moderne Ästhetik. Ja, also
definitiv.
Die haben es einfach verpennt, alle.
Das ist ja am Ende des Tages, wenn man sich das überlegt, und ich glaube, da kennen wir beide einige, sind es ja genug Graffiti-Writer, die es dann irgendwo in einer Situation auf Grafikdesigner-Position gebracht haben, die heute Dinge machen, die so groß und so weltumspannend sind, die aber alle den gleichen Kern haben, dass sie auch irgendwann mal von einem Virus quasi befallen wurden und illegal damit ihre Nächte verbracht haben.
Ja, absolut. Von irgendwo, wo ich gearbeitet habe, waren einmal irgendwie zu einem Punkt, wo von 7 Grafikern waren 4 früher.
Ich glaube, ihr bleibt fest dabei, dass diese harten Erfahrungen, die man da macht in Extremsituationen, automatisch dazu führen, dass du auch in jeder Extremsituation kreativ sein kannst.
Mag was dran sein, das gestellt für den Beruf.
Die beste Ausbildung, die man je haben kann. Das war's mit Backspin 25, dem Podcast zur 25-jährigen Geschichte von Backspin. Das war Milk, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wer es ist, kauft euch einfach nochmal dieses Heft oder kramt es irgendwie heraus und lest nochmal das Interview. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr ihn bei Instagram, glaube ich, finden. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.